gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Solveig Grahl und unser Gast ist heute Hanna Henke. Sie ist seit 3 Jahren Pfarrerin im Kirchengemeindeverband Emmaus in Halle-Neustadt. Und wir wollen heute mit ihr sprechen, zum einen über die Herausforderungen, Kirche zu gestalten und zu leben inmitten eines Stadtteils, der eher kirchenfern ist. Wir fragen außerdem, wie das Brückenbauen zwischen den Generationen gelingen kann. Und es wird gehen um die Frage, was kann und was muss Kirche konkret tun im Blick auf die Landtagswahl, die hier in Sachsen-Anhalt am 6. September sein wird und mit derzeit sehr hohen Umfragewerten der AfD. Herzlich willkommen, Hanna.
Vielen Dank, schön, dass du da bist bei uns.
Dein Pfarrbereich Halle-Neustadt ist ein bunter Pfarrbereich, ein Pfarrbereich mit vielen Hochhäusern, mit Plattenbauten, mit ganz unterschiedlichen Menschen natürlich, die hier leben. Es ist vor allen Dingen auch ein Stadtteil, der nicht sehr kirchennah ist, nicht sehr kirchlich geprägt und der von relativ vielen Vorurteilen auch geprägt ist, was die Bevölkerung, was die Menschen angeht, die hier leben. Als du vor 3 Jahren hierher gekommen bist, mit was für Erwartungen bist du gekommen? Hattest du auch solche Vorurteile im Kopf, ganz bestimmte Bilder, bestimmte Menschen?
Ja, also ich bin ja Hallenserin und ich komme von der anderen Seite der Saale, aus der Altstadt. Und da bin ich mit total vielen Vorurteilen gegenüber Halle-Neustadt aufgewachsen und mit riesigem Unwissen. Also ich hatte ganz viele Bilder im Kopf, aber habe die nie selber geprüft. Ich war immer nur so auf der Durchfahrt hier in Halle-Neustadt, höchstens mal im Einkaufscenter. Und ich kam dann auch wirklich mit ganz vielen falschen Bildern, dass das hier ein Problemviertel ist, mit diesen ganzen Zuschreibungen, die man hört. Und als ich hierher kam, musste ich erst mal lernen, nein, es ist vor allem ein Lebensraum. Es ist nicht der soziale Brennpunkt, sondern es ist in erster Linie ein Ort, wo Menschen leben, wo es auch soziale Probleme gibt, auch andere Probleme. Aber erstmal mit diesem Blick, aha, was macht das Leben hier aus? Und nicht, wie ist das Leben hier defizitär? Das muss ich erstmal lernen.
Das heißt, du musstest selber deine Vorurteile erstmal so ein bisschen über Bord werfen und schauen, wie sind die denn hier eigentlich wirklich, die Leute?
Total, genau. Und das ging aber relativ schnell, weil ich total viele Leute hier getroffen habe, auch in der Gemeinde, die seit 50, 60 Jahren hier wohnen und auch richtig gerne hier wohnen und auch sehr selbstbewusst erzählen, warum sie hier gerne wohnen und wie sie das stört, dass die Leute von außen immer nur erzählen, was so schrecklich sei an Halle-Neustadt. Ja, und ich habe auch irgendwie gelernt, was es hier für Schätze gibt, die es in der Altstadt nicht gibt. Also gerade das, was du erwähnt hast, dass es hier so ein bunter Stadtteil ist, das ist was, was mir vorher in der Altstadt auch gefehlt hat. Dass man oft so in seiner eigenen Blase unterwegs war, das fand ich auch ehrlich gesagt dann richtig nervig. Und das ist was, was hier zum Beispiel nicht so ist, sondern dass man immer in ganz verschiedenen Kontexten ist. Man trifft immer Menschen anderer Kulturen, Religionen, anderer Denkweisen. Und das finde ich total großartig.
War das schwierig am Anfang für dich, dich da umzustellen von Halle, Altstadt hierher auf diesen vielleicht etwas anderen Menschenschlag?
Nee, das war gar nicht schwierig, weil ich total Lust drauf hatte. Also ich bin ja bewusst hergekommen und habe mich riesig darauf gefreut. Ich habe manchmal gemerkt, dass man sich auch ganz fremd fühlen kann in der eigenen Heimat und wie sich das anfühlt. Und das hilft mir total, Empathie für andere Leute zu empfinden, die sich vielleicht fremd fühlen. Und aber es fiel mir nicht schwer. Ich fand es total aufregend und ich finde es auch immer noch schön und lehrreich.
Jetzt hat diese Gemeinde, man kann vielleicht sagen, man sieht es jetzt im Podcast nicht, da wo du hier arbeitest, dein Pfarrbüro ist direkt neben der kleinen Kirche. Das ist letztendlich wie so eine Oase in einem Stadtteil, der, ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, geprägt ist eigentlich von Plattenbauten, von Hochhäusern. Das erwartet man hier eigentlich nicht. Hast du das hier erwartet, als du hierher kamst oder kanntest du das schon?
Nee, also ich kannte diesen Ort hier auch gar nicht. Ich wusste auch gar nichts über die Geschichte von diesem ursprünglichen Dorf, was dann großteils weggebaggert wurde von Passendorf. Und es ist wirklich so, dass das hier noch so ein Gelände ist aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von der Stadt, die in den 60er Jahren und danach des letzten Jahrhunderts errichtet worden ist. Also es sieht total anders aus. Es ist auch so ein bisschen lustig, dass es hier wie so reingesetzt in diese andere Stadt. Und Es kennen auch manche NeustädterInnen gar nicht diesen Ort. Das fasziniert mich immer total. Auch die seit Jahrzehnten hier wohnen, die wissen gar nicht, dass es hier eine Kirche gibt. Weil ja Neustadt extra als Stadt ohne Kirche gebaut werden sollte. Und das war hier eben immer schon so ein bisschen an den Rand gedrängt.
Okay, also zu DDR-Zeiten sozusagen als Stadtteil ohne Kirche geplant.
Oder? Genau, also es sollte extra so sein, dass es eben diese Stadt nach dem neuen gesellschaftlichen Vorstellungen war. Und die Kirche sollte eigentlich gar nicht existieren. Und die Gemeinde hat das dann in einer unglaublichen Arbeit geschafft, sich von unten aufzubauen, indem sie heimlich von Tür zu Tür gegangen sind, Gemeindemitglieder und Pfarrer mit so kleinen Handzetteln und von der Gemeinde erzählt haben. Da gab es richtig so Dienste, die abends gemacht haben, ehrenamtlich und hauptamtlich, und haben Klingeldienste gemacht und haben Leuten erzählt, hier gibt's eine Kirche, wollt ihr mit dabei sein? Und so hat sich diese Gemeinde aufgebaut in erstaunlich schneller Zeit.
Okay, also das war ziemlich mutig, muss man sagen, sozusagen gegen diese DDR-Idee, wir wollen hier keine Kirche im Untergrund sozusagen.
Genau. Es war total mutig und es hat auch nur funktioniert, weil ganz viele ehrenamtlich mitgemacht haben, weil einer, der immer noch bei uns aktiv ist, dann nachts im Badezimmer diese kleinen Handzettel vervielfältigt hat und seine Familie konnte dann stundenlang nicht aufs Klo gehen. Und es hatte aber auch ganz viel zu Reibung geführt, also es gab dann auch wirklich Probleme.
Weil das auch aufgefallen ist, das muss ja aufgefallen sein,
genau,
oder?
Genau.
Und weißt du, was es für Probleme gab? Also gab es dann richtig Repressionen oder wurde was geschlossen?
Also es wurde sehr viel Druck ausgeübt auf die Gemeinde und vor allem auf den damaligen Jugenddiakon Lothar Rochau. Und das ist eine ganz, ganz, ganz komplizierte Geschichte. Und am besten muss man da mit Lothar Rochau auch selber drüber sprechen. Mhm. Und da ist die Gemeinde auch gerade erst dabei, das so langsam aufzuarbeiten, weil da so viele Verletzungen und Unsicherheiten und Ängste noch waren, ja.
Was auch nachwirkt bei Menschen, die heute noch aus dieser Zeit in der Gemeinde noch sind.
Genau, und dieser Prozess, sich zu versöhnen, das braucht schon richtig lange. Das merkt man hier in der Gemeinde total. Mhm. Also es gibt den Willen, aber es ist auch wirklich ein langsamer Prozess.
Mhm. Okay, weil da viele Erinnerungen hochkommen von Verletzungen und Verrat und solchen Geschichten.
Genau.
Das heißt aber, diese Gemeinde hat ja eine ganz besondere Geschichte, auch von großer Aktivität und Mut. Ist das dein Eindruck auch gehalten? Also gerade so dieser Mut und dieser Wille, wir wollen hier was ganz Besonderes machen und bieten?
Also ich finde die Gemeinde nach wie vor total offen und mutig. Und manchmal erkläre ich mir das so, dass alle Leute, die hier in die Gemeinde gekommen sind, auch wenn sie seit 50, 60 Jahren hierher gekommen sind, irgendwann mal neu Hinzugekommene waren. Also es gibt hier keinen, es gibt jetzt jüngere Leute, klar, die hier geboren sind. Aber von den ganz Alten sind alle irgendwo mal von woanders hergekommen und sind hier neu angekommen. Und ich finde, oder so erkläre ich mir, dass die Leute deswegen so offen sind gegenüber anderen Menschen, die hier ankommen. Und dass das so eine Gastfreundschaft ist, die sich auch irgendwie erhalten hat. Das finde ich total schön, was die Gemeinde ausmacht. Und auch, dass sie wirklich sich total gesellschaftlich engagieren. Das war schon immer so, dass die Gemeinde sehr umgetrieben war von gesellschaftspolitischen Themen, von der Frage nach der Schöpfungsbewahrung, von gesellschaftlichem Zusammenleben. Und das ist auch immer noch so.
Wie äußert sich das heute? In welchen Aktivitäten?
Also es äußert sich vor allem darin, dass das ist, worüber die Leute reden wollen. Und was so unsere Themen bestimmen in unseren Kreisen, in den Gottesdiensten und so. Wie der Glaube gelebt wird, eben sehr, sehr nach außen gelebt, im Tun, also in dem, wie die Leute sich verhalten, wie sie mit anderen umgehen, wie sie besuchen, wie sie offen sind gegenüber MigrantInnen und so weiter. Und es äußert sich aber dann auch darin, dass wir zum Beispiel hier ziemlich viele zivilgesellschaftliche Sachen machen, dass wir so Dialogformate anbieten fürs Viertel, wenn es bestimmte Problemthemen gibt, dann probieren wir das hier bei uns als Ort, also hierher einzuladen und darüber zu reden. Oder so ein Nachbarschaftstreffen zu machen mit dem langen Tisch, mit anderen Organisationen zusammen. Das organisieren wir, dass einmal im Monat irgendwo so ein offenes Kaffee trinken für die Nachbarschaft ist. Oder die Gemeinde hat mal eine Demo gegen Rechtsextremismus organisiert vor der Europawahl, also jetzt vor 2 Jahren. Oder sie bringt sich ein, wenn es um den Bau vom Islamischen Kulturzentrum geht und. Genau.
Und kommen bei diesen Aktivitäten, also zum Beispiel so Nachbarschaftstreffen oder Dialoge, kommen da viele Leute und auch Leute, die nicht regelmäßig sozusagen in der Kirchengemeinde engagiert sind, sondern wirklich auch, ich sag's jetzt mal, aus den Neubauten, aus den Plattenbauten?
Ja, da kommen wirklich viele. Also bei diesem Gespräch über das IKC war zum Beispiel der ganze Saal voll und die wenigsten kamen davon aus unserer eigenen Gemeinde.
Was war das IKC?
Islamisches Kulturzentrum.
Ach so.
Genau, oder auch zu den anderen Dialogformaten, auch zum langen Tisch, da kommen auch immer Leute aus der Gemeinde. Da gibt es auch so eine Kerngruppe aus der Gemeinde, die da richtig mit rumtourt. Aber es kommen auch ganz viele andere. Also das finde ich schon, das funktioniert hier ganz gut, diese Form von Begegnungsort. Trotzdem ist das natürlich immer wieder Thema, was das für Menschen bedeutet, erstmal hierher zu kommen. Also das ist für viele erstmal ein komisches Gefühl, ist, hier in die Kirche reinzugehen.
Ja, weil du gerade sagtest, viele kennen die Kirche gar nicht oder wissen gar nicht, dass hier eine ist. Deshalb kam mir die Frage, wie viele Menschen kommen dann von außen, in Anführungszeichen, wirklich auch zu diesen Veranstaltungen?
Ja, oder es gibt dann doch manchmal die Vorstellung, man darf nicht dazukommen, wenn man nicht Mitglied ist. Oder manchmal, neulich sagte eine junge Frau, sie traut sich nicht, die Taufschale anzufassen, weil sie sie nicht beschmutzen möchte und so. Also so Vorstellungen von, das ist sowas, was so fernab ist von der Lebenswirklichkeit von Leuten, die nicht in der Kirche sind und dass sie da gar nicht, selbst wenn sie wollen, gar nicht Teil sein dürfen, das begegnet mir ganz oft, das finde ich ganz erschreckend.
Das heißt, man spürt schon so eine Distanz oder so eine Unsicherheit auch zwischen den Leuten?
Und manchmal natürlich auch ganz kleine Ablehnung. Also das will ich jetzt nicht verschweigen, richtig viele Leute finden es auch einfach richtig dumm, dass es uns hier gibt. Ja.
Aber die kommen dann trotzdem oder sind das dann nur Leute, die halt mal pöbeln und dann sind sie wieder weg? Oder?
Zu den Dialogformaten kommen die zum Teil auch, ja, aber weniger.
Und wie kann man sich das vorstellen, so ein Dialogformat? Das ist ja so ein bisschen, es gibt ja jetzt dieses Format Verständigungsorte von der EKD ausgehend, gibt es auch einige in der EKM. Ist das so eine Idee, lasst uns endlich miteinander reden, als immer nur übereinander und hinter dem Rücken der Leute?
Genau, das ist die Idee. Und das, wir haben das mit der Freiwilligenagentur in Halle letztes Jahr gemacht, die haben das an verschiedenen Orten gemacht. Davor haben wir es selber initiiert und der lange Tisch, der ist auch, da gibt es gar kein konkretes Thema, da sitzt man einfach nur beisammen und das ist wirklich die Grundidee, sich zu begegnen. Also einfach dieses ganz Basale, sich zusammen an einen Tisch setzen, sich kennenlernen, zu merken, was bewegt den anderen, was bewegt mich, ins Gespräch zu kommen. Ja, und das, denke ich, ist ein Riesenwert, um so Ressentiments abzubauen untereinander. Und auch Berührungsängste. Ich glaube, es ist auch nicht immer nur Ressentiments, sondern ganz oft auch einfach Berührungsängste.
Und wie sind deine Erfahrungen damit? Also hat man, dauert das immer so ein bisschen, bis die Leute so ins Reden kommen und sich aufeinander einlassen? Oder kann man sich das so vorstellen, es geht eigentlich sofort los und die reden über, weiß ich nicht, Gott und die Welt oder ganz bestimmte Themen?
Nee, das dauert ein bisschen und oft ist es auch so, dass es dann hilfreich ist, es ist noch jemand dabei, der das ein bisschen moderieren kann. Also in den seltensten Fällen gelingt das, dass einfach Leute, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sich da zusammen an den Tisch setzen und sofort klicken und irgendwie bis zum Sonnenuntergang zusammen plaudern. Obwohl die das bestimmt könnten, aber es ist einfach so ungewohnt, dass es dann oft jemanden braucht, der da in der Mitte sitzt und sagt, ach Mensch, das hat die Person auch gerade gesagt, dass sie der Müll hier stört oder was.
Ah ja, okay.
Es sind zum Teil die gleichen Themen, aber die Leute können das nicht oder sind es nicht gewohnt, das untereinander zu verhandeln. Und dann brauchst du jemanden, der da in der Mitte noch sitzt.
Und wenn du sagst, die auch den Müll stört, das heißt, das sind oft auch ganz alltägliche, banale Themen, Geschichten, über die dann gesprochen wird.
Total. Lautstärke, Müll, wem gehört der öffentliche Raum? Das sind total alltägliche Sachen. Und das ist eben hier, dass das in Halle-Neustadt so ein bisschen unter dem Brennglas ist, weil hier viel mehr Menschen konzentriert wurden als an anderen Orten, aber es sind eigentlich die gleichen Themen. Aber wenn 2000 Leute in einem Haus wohnen, gibt es natürlich viel mehr Ruhestörungen als bei 5 Parteien.
Warum ist dir das wichtig, solche Formate? Du könntest ja auch, das ist jetzt nicht die ureigene Aufgabe einer Pfarrerin, zu sagen, ich lade jetzt zu solchen Formaten ein. Du könntest ja auch sagen, ich mache meinen Gottesdienst, ich mache meinen Seniorenkreis und kümmere mich um die Konfirmanden. Und damit bin ich eigentlich auch ganz gut ausgelastet.
Also es ist mir als Nachbarin total wichtig, dass es hier ein gutes Zusammenleben gibt. Wenn ich jetzt nicht Pfarrerin wäre, denke ich, würde ich das auch irgendwie mit unterstützen. Und als Pfarrerin ist es mir aber auch total wichtig, weil ich denke, es ist schon eins der Anliegen von Kirche, dass es einen Ort gibt, wo Menschen sich auf Augenhöhe begegnen können als Gleiche unter Gleichen und wo das betont wird, dass es irgendwie jetzt nicht einen Unterschied macht, welcher Kultur oder welchem Bildungsstand man angehört, sondern dass wir alle mit der gleichen Würde uns begegnen können. Das ist schon, finde ich, was Kirche ausmacht.
Also im weitesten Sinne ist auch das Kirche, sozusagen auch solche Dialogformate. Mhm. Ladet ihr denn manchmal dann auch trotzdem ein und sagt, und wer übrigens Lust hat, am Sonntag mal reinzuschnuppern in den Gottesdienst, kann gern kommen, oder lasst ihr das ganz bewusst lieber weg?
Manchmal. Unser Kantor, der hat zum Beispiel hier so ein Projekt, dass er in ganz vielen Kindergärten in Halle Neustadt singt mit den Kindern, und die kommen einmal im Jahr dann hierher und dann sprechen wir so Einladungen aus gegenüber den Kindern und den Eltern. An solchen Punkten machen wir das. Aber ich probiere jetzt auch nicht, das an jedem Punkt zu machen, damit es nicht so aussieht, wie eigentlich wollen wir nur für unsere eigenen Formate werben und deswegen locken wir euch jetzt alle hierher.
Eigentlich wollen wir missionieren sozusagen.
Genau, weil das ist auch eine große Angst, die besteht. Und das kann ich auch verstehen, dass man erstmal nicht möchte, dass man vereinnahmt wird.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das Thema Migration, Ausländer spielt auch eine Rolle, auch in diesem Stadtteil. Wie strittig ist dieses Thema? Das wird ja auch Thema sein bei solchen Dialogformaten, so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, da gibt's wie an allen Orten auch alle Meinungen dazu. Die Meinungen, die nach außen repräsentiert werden, sind oft die populistischen Meinungen aus Halle Neustadt. Die finden irgendwie in der Presse immer sehr viel Gehör. Also es schlägt sich schon in den Wahlen hier nieder, dass sehr viele Menschen zum Beispiel die AfD unterstützen. Es gibt aber auch viele Menschen, die sehr offen sind gegenüber MigrantInnen oder mit sehr viel Solidarität und Empathie den Menschen begegnen. Neulich sagte bei so einer Gesprächsrunde eine Frau, sie findet das total cool, dass es jetzt hier so Multikulti ist. Und das war eine Frau in der Rente. Also eine Krankenschwester, die jetzt im Ruhestand ist, die hat gesagt, sie freut sich richtig, dass jetzt Neustadt so Multikulti ist. Das macht ihr richtig Spaß. Mhm. Und das gibt's eben auch hier. Und das ist total unterrepräsentiert, finde ich, im öffentlichen Diskurs.
Nichtsdestotrotz, hast du auch gesagt, es ist ein Stadtteil, wo die Umfragewerte für die AfD und die Wahlprognosen für die AfD wahrscheinlich relativ hoch sind. Wie geht man als Kirchengemeinde, die so mittendrin ist in so einem Viertel, damit um? Denn es gibt ja von der Landeskirche eine ganz klare Aussage, was die AfD als Partei und das Wahlprogramm der AfD angeht, dass es eben nicht mit dem christlichen Glauben, mit den christlichen Werten vereinbar ist. Aber wenn man jetzt als Gemeinde mittendrin lebt und mit allen möglichen Leuten mit ganz unterschiedlichen politischen Einstellungen zu tun hat, ja, wie geht man damit um?
Naja, wie schon erzählt, vor der letzten Wahl, da hat die Gemeinde hier diese Demo gegen Rechtsextremismus ins Leben gerufen in Neustadt. Und dann sind ganz viele Leute hier in Neustadt auch unter dem Slogan der EKM, Herz statt Hetze, hier durch die Stadt gelaufen. Das fand ich total berührend. In der Gemeinde wird es sehr, sehr, sehr oft thematisiert, weil das auch viele Menschen umtreibt. Auch im SeniorInnenkreis wird es immer wieder thematisiert, dass Menschen sich gegenseitig befragen, wie gehst du damit um, wenn das in der Familie Thema ist oder im Freundeskreis? Wie schaffst du es, Leute davon zu überzeugen, dass das total bescheuert ist, die AfD zu wählen und so weiter? Wir hatten auch neulich die Omas gegen Rechts hier mit einer ganz tollen Lesung. Wir probieren das schon ganz oft zu thematisieren. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir dieses EKM-Banner aufhängen. Und okay. Zum Beispiel bei dem Banner Unser Kreuz hat keine Haken, hat sich dann die Gemeinde dagegen entschieden, weil sie nicht ein Hakenkreuz an der Kirche haben wollte, weil ja auf dem Banner trotzdem das Hakenkreuz ist.
Das in den Müll geworfen wird.
Aber es ist ein Hakenkreuz. Und dann haben sie gesagt, wir wollen nicht, dass dieses Symbol an unserer Kirche hängt. Ja, wie gehen wir damit um? Also ich denke, vor allem gehen wir damit um, dass wir probieren, hier in unserem nahen Umfeld Gespräche anzustoßen. Genau, und wir nehmen auch teil an diesen ganzen zivilgesellschaftlichen Sachen beim Wir-Festival und so weiter. Aber ich denke, unser wichtigster Punkt ist, dass wir mit den Leuten hier vor Ort reden. Und das mache nicht nur ich, das machen nicht nur die anderen Leute aus der Gemeindeleitung, sondern das machen wirklich die Omas und Opas aus dem SeniorInnenkreis.
Das heißt, die gehen zu den Häusern, die klingeln
nee, die
auch da?
Nicht oder? Haustürgespräche. Das macht zum Beispiel das soziokulturelle Zentrum hier. Die machen Haustürgespräche. Mhm. Nee, aber die sprechen das bewusst an in ihrem Bekanntenkreis und im Freundeskreis, weil das natürlich da auch vorkommt.
Mhm. Wie sind die Erfahrungen? Hast du das Gefühl, das hört man ja auch immer wieder, gerade auch aus Dörfern, wo die Leute eigentlich eng zusammenwohnen, sich alle kennen, dass oft wirklich auch Risse und Spaltungen durch Freundschaften, durch Familien teilweise durchgehen, wo die einen sagen, um Gottes Willen, diese Partei kann man doch nicht wählen, und die anderen sagen, doch, die Altparteien, die sogenannten, machen ja nichts und deshalb wähle ich die jetzt.
Ja, das nimmt gerade massiv zu in meiner Wahrnehmung hier bei uns in der Gemeinde. Also dass auch Gemeindemitglieder es mehr und mehr aus ihren eigenen Familien erzählen. Auch zum Beispiel, was mich schockiert, aus den jüngeren Generationen, dass sie sagen, dass die eigenen Kinder und Enkelkinder jetzt plötzlich mit diesem Gedanken gut ankommen und die Älteren da eigentlich eher stabil demokratisch sind.
Und haben die eine Idee, woher das kommt?
Naja, ganz viel eben aus den sozialen Medien. Also das wird immer jetzt so verteufelt, aber es ist ja so, dass irgendwie dann so bestimmte Influencer, auch christliche Influencer zum Teil, aber auch so mit so einer toxischen Männlichkeit Influencer und so weiter, dass die da total stark sind und die Jugendlichen dem total ausgesetzt sind. Auch die Jugendlichen hier aus der Gemeinde, aus den JGs und der Konfi-Gruppe, die erzählen, wie krass das in der Schule dominiert. Also dass die sich zum Teil gar nicht trauen zu sagen, wenn sie es anders sehen, wenn Leute zum Beispiel eine total rassistische Aussage machen, weil die nicht wissen, wer im Freundinnenkreis noch demokratisch denkt. Also es ist so eine große schweigende Mehrheit und die können nicht einschätzen, mache ich die mir jetzt alle zum Feind oder habe ich hier irgendwie noch Leute, die so denken wie ich.
Das heißt, es ist fast auch so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, weil wenn man nicht drüber redet, dann kommt man irgendwie auch sich nicht näher und spricht die wichtigen Themen nicht an.
Genau, ja, ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass wir es immer wieder ansprechen, um uns selbst zu vergewissern, nee, das ist aber nicht jetzt unsere Normalität. Sondern unsere Normalität ist, dass wir bleiben bei dem Wert, alle Menschen haben die gleiche Würde. Ob das MigrantInnen sind oder Menschen, die seit 700 Jahren hier wohnen in Halle.
Bekommt ihr denn manchmal Anfeindungen zu spüren? Also von Menschen, die eben, ich sage jetzt mal, sehr AfD-nah sind, sehr populistisch denken, vielleicht auch rechtsextrem denken und für die ihr hier als Oase ein Dorn im Auge seid?
Also bei der Demo gab es ein paar Leute, die damit rumgepöbelt haben. Da war ich auch super froh, weil wir hier in Halle-Neustadt eine wirklich gute Polizei haben, die das total gut deeskalieren konnten. Nee, aber man merkt schon, finde ich, als Bewohnerin hier, dass jetzt so, also dass es bedrohlich wird, wenn zum Beispiel überall, auch in Niedleben, in dem kleinen, in einem der kleinen Orte, was noch zu meinem Fahrbereich gehört, wenn alles zugetaggt ist mit so AfD-Slogans. Das finde ich ist schon irgendwie eine krasse Aggression, wenn alle Wahlplakate total beschmiert sind mit irgendwelchen Hasskommentaren. Neulich wurde da zum Beispiel auch unser Schaukasten eingeworfen und war irgendwie beratscht. Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das damit zusammenhängt. Aber natürlich ist das so eine Bedrohungslage, die spürbar ist. Aber nicht so, dass wir jetzt hier ständig angepöbelt werden. Und das muss ich auch dazu sagen, also in Halle-Neustadt sogar weniger als ich das Gefühl zum Beispiel habe in anderen Orten.
Meine etwas allgemeinere Frage, wenn man Pfarrerin ist, jetzt steht man eben vor so einer Landtagswahl, auf die alle ja mit großer Sorge blicken, gerade jetzt nachdem dieses sogenannte Regierungsprogramm der AfD auch noch veröffentlicht worden ist. Aber zurückziehen kann ja keine Lösung sein. Ich nehme an, das ist auch deine Meinung. Das heißt, Kirche hat eine verantwortungsvolle Aufgabe jetzt, gerade jetzt.
Ich denke ja, ich begrüße es total und bin da total froh darüber, dass auch die Landeskirche, dass auch die katholischen Geschwister da auch so eine klare Haltung formulieren. Das, finde ich, schützt uns auch als einzelne Pfarrpersonen oder als Gemeinden total. Also es ist irgendwie schön, so einen Rückhalt zu haben, auch dass es so klare Aussagen gibt, was die GemeindekirchenrätInnen betrifft und so weiter. Ich denke aber, was vor allem wichtig ist, ist, dass die Kirchen weiter an einem positiven Narrativ arbeiten. Also sich nicht thematisch so treiben zu lassen von der AfD. Es passiert ja in der Politik genauso, ne? Dass die AfD dann die Themen vorgibt und irgendwie auch die Reaktion oft ist, die Lösungsansätze der AfD jetzt zu zerreden, was ja erstmal gut ist, aber wichtiger wäre es doch noch, alternative Lösungsansätze vorzuzeigen, also wirkliche Alternativen. Was ist jetzt eine Zukunft, in der wir gemeinsam leben wollen? Da wünsche ich mir irgendwie noch mehr.
Dann kommen wir mal zu diesem ganz konkreten Projekt, was es jetzt seit ein paar Monaten gibt hier in Halle, was Out of the Box heißt. Ja. Das ist letztendlich ein Container. Sieht wahrscheinlich erstmal ein bisschen unspektakulär noch aus oder genau. Noch. Aber es steckt eine große Idee dahinter. Vielleicht kannst du das einfach mal selber kurz erzählen? Was ist das, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Projekt?
Also das ist ein Projekt, was wir zusammen mit der Islamischen Gemeinde und mit dem Landesverband jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt erstmal ins Leben gerufen haben. Und inzwischen hat sich auch die Bahai-Gemeinde, die hier in Neustadt ist, noch mit angeschlossen. Und es ist ein interreligiöser Lern- und Begegnungsort. Also es ist ein ganz einfacher alter Baucontainer und der ist innen von den 4 jetzt beteiligten Religionen ausgestaltet. Dann soll der aber auch regelmäßige Öffnungszeiten bekommen, dass auch Menschen aus dem Viertel kommen können, auch ältere Leute, dass man Fragen stellen kann zu Religionen, dass man Unsicherheiten abbauen kann. Das soll schon auch dort passieren, dass man zum Beispiel Sachen, die man sich sonst nicht traut zu fragen oder wo man keinen Ansprechpartner hat, dass man die dort besprechen kann. Und aber auch, dass es für Kinder und Jugendliche einen Ort gibt, wo sie lernen, dass Religionen es schaffen, miteinander zu koexistieren und sich gegenseitig zu befruchten. Hier in Halle-Neustadt ist es zum Beispiel an ganz vielen Schulen so, dass es gar keinen Religionsunterricht gibt und dass es aber ganz viele religiöse Konflikte gibt, weil Menschen aus Ursprungsländern kommen, wo es total verhärtete religiöse Fronten gibt und wo es entweder wir oder ihr heißt. Und die kommen mit diesen Vorstellungen hierher und treffen jetzt zum Beispiel hier auf, also zum Beispiel treffen jetzt Leute, die aus einem muslimisch sehr radikal geprägten Land sind, Leute aus evangelikal krass geprägten Ländern und haben nie gelernt, wie geht man eigentlich mit Menschen anderer Religionen jetzt, wie kann man mit denen friedlich koexistieren. Und dann gibt es eben keinen Rallye-Unterricht und keine Bildung, wie man sich Religion nähern kann. Und da ist dieser Container so gedacht, dass man auch nicht nur einen Ort besucht, zum Beispiel die ganze Schulklasse in die Moschee geht, sondern dass es einen Ort gibt, wo die SchülerInnen nicht nur lernen über die verschiedenen Religionen, sondern auch, okay, man kommt auch miteinander klar. Und man kann sogar voneinander lernen, ja.
Das heißt, es sind so Konflikte, religiöse Konflikte, aber die Leute wissen von den anderen Religionen einfach ganz, ganz oft gar nichts, genau. Bis auf irgendwelche Vorurteile, die meistens so gar nicht stimmen.
Genau. Und die vielleicht im Herkunftsland stimmen, ne, oder die vielleicht auch im Herkunftsland so propagiert werden von religiösen Führern, aber die hier nicht den Islam repräsentieren, zum Beispiel. Also es gibt hier manchmal Schulklassen, die auch uns als Kirche besuchen und dann trauen sich manchmal muslimische SchülerInnen nicht in die Kirche rein, weil sie denken, das dürfen sie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hilft es total, wenn ich sage, aber euer Imam war hier schon in unserer Kirche und hat mit uns gebetet und so, aber das wissen die Kinder nicht.
Und wie kann man sich das konkret in dem Container vorstellen? Da ist dann immer ein kleines Team oder eine Person, die dann die Schulklassen empfängt und mit denen redet? Oder gibt es einen richtigen Ablaufplan?
Also das ist noch im Aufbau und unsere Strukturen. Da suchen wir auch noch Ehrenamtliche. Wenn gerade jemand das hier hört und Lust hat, sich da einzubringen, einfach anrufen. Genau, also es soll regelmäßige Öffnungszeiten geben, wo ein religiöser Vertreter da ist und die Schulklassen können sich aber über die Öffnungszeiten hinaus auch anmelden. Also die melden sich auch jetzt schon an und die Öffnungszeiten sind aber jetzt gerade noch sehr sporadisch. Genau. Mhm. Und dann gibt es auch noch ein großes Zelt, das hatten wir auch schon mal zum Martinstag mit in Betrieb, was für besondere religiöse Feste gedacht ist. Dass man also so in abrahamitischer Tradition in ein großes Zelt auch andere Menschen einladen kann, um gemeinsam zu feiern. Und was richtig krass ist, ist, dass dieses Projekt von Weißt du, wer ich bin, finanziert worden ist. Und die wiederum sind Gelder vom Bundesinnenministerium. Also das finde ich total stark, dass die uns das hier finanzieren. Und krass finde ich, dass es dann solche Wertschätzung und Aufmerksamkeit bekommt. Zum Beispiel vom Bundesinnenministerium, aber von VertreterInnen in der Stadt zum Teil gar nicht wahrgenommen wird. Oder in der lokalen Presse, weil eigentlich hier immer entscheidend ist, dass Halle-Neustadt irgendwie so ein sozialer Brennpunkt ist und nicht ein Ort, wo irgendwie was Tolles entsteht.
Das heißt ja, dass das total festgefahren ist in den Köpfen, sowohl bei der Stadtpolitik als auch bei den Medien.
Total, ja. Also die Berichterstattung ist eigentlich total negativ. Und immer wieder begegnen mir Menschen auch aus der Presse, die dann sagen, ach Mensch, warum erzählen wir denn nicht positivere Geschichten über euch oder einfach die realistischen Geschichten über euch? Und können sich das selber gar nicht erklären, aber es hat sicher auch mit Klickzahlen zu tun und so weiter. Ja, es gibt dieses verhärtete Vorurteil und scheinbar gibt es kein großes Interesse, das aufzugeben. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist natürlich auch ein Interesse von anderen Menschen zu sagen, okay, die Probleme schieben wir jetzt nach Halle-Neustadt ab und dann können wir sie von uns selber fernhalten.
Können wir in unserer Blase sozusagen weiterbleiben. Mhm. Aber ihr habt ja gute Pressearbeit gemacht. Also man kann euch ja jetzt nicht vorwerfen, ihr habt darüber nicht informiert.
Ja,
also.
Genau.
Aber du hast schon das Gefühl, es wird gut angenommen, jetzt vielleicht nicht von der Politik oder von den Medien, aber von der Bevölkerung. Also ist ein Interesse da an diesem Container?
Da das gerade erst so im Aufbau ist, ist das noch recht schwer zu sagen. Das kannst du mich vielleicht noch mal in 2 Jahren fragen. Solche Sachen müssen ja auch langsam wachsen. Es ist ja auch erstmal ein Fremdkörper. Religion ist immer ein Fremdkörper hier in Halle-Neustadt für viele Menschen. Und es wird einfach lange dauern, das aufzubauen. Das ist auch okay.
Jetzt ist dieser Container ja noch sehr neu und ist noch im Aufbau, hast du gesagt. Aber gab es schon ein Erlebnis, eine Begegnung, die dich besonders überrascht hat, gefreut hat, geprägt hat?
Ja, da fällt mir sofort ein, dass bei unserer Eröffnung ein Mann, ein Ur-Neustädter, auf mich zukam, der in der Nähe von dem Ort wohnt, wo das Islamische Kulturzentrum gerade ist und auch neu gebaut wird. Und der den Vorschlag hatte, ob man nicht den Brunnen, der in der Nähe von diesem Kulturzentrum steht, wieder neu aufbauen könnte, aber als interreligiösen Brunnen. Und das Berührende an dieser Geschichte ist, dass der Mann mit diesem Vorschlag aus einem ganz strengen atheistischen Haushalt kam und diese klassische DDR-Schule durchlaufen hat, also total antireligiös aufgewachsen ist. Und der kam jetzt und hat gesagt, oh Mann, hier tolles Projekt mit dem Container, ich habe hier auch einen Vorschlag, könnte man nicht so einen interreligiösen Brunnen in Halle-Neustadt machen. Das fand ich so stark und berührend, dass gerade von ihm dieser Impuls kam. Und er hat gesagt, er wünscht sich auch, dass der Brunnen wieder neu aufgebaut wird, weil den gibt es nicht. Und er sieht gerade in den Religionen irgendwie auch ganz gute Impulsgeber. Und das fand ich toll.
Ja.
Das wäre ja irgendwie auch das Ziel, dass der Container sowas schafft. Ja.
Also Menschen einfach zusammenzubringen, neue Ideen zu bringen, die am Ende dazu führen, dass man sich einfach versteht, auch wenn man unterschiedliche Herkunft, Meinung, Religion hat.
Ja, genau. Und auch das Positive und das Verbindende in den Religionen hervorzuheben, ne? Die positiven Kräfte. Ja, genau.
Die es ja auf jeden Fall gibt.
Die es auf jeden Fall gibt. Ich merke es zum Beispiel in Halle-Neustadt. Also ich denke oft, dass es eine ganz positive Kraft ist, gerade in dieser Zeit der Verunsicherung, dass Menschen so eine Art von Identität finden können in den Geschichten und Traditionen und dass das andere dann noch mehr verunsichert, die keine eigene religiöse Tradition haben, wenn zum Beispiel so viele Muslime hier sind, weil sie selber nicht auf so starke Traditionen schauen können. Ne? Und dann ist es super verunsichernd, wenn plötzlich eine andere Gruppe mit ganz starken Traditionen das Alltagsgeschehen prägt.
Mhm.
Wenn man selber gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt Weihnachten und Ostern am besten feiern soll oder auch irgendwas anderes. Und da merke ich, dass die Leute hier in der Gemeinde oft ziemlich entspannt sind und sagen, ja, sollen die Muslime doch schön Zuckerfest feiern und wir feiern dann 2 Wochen später Ostern, ist doch wunderbar.
Es gibt einfach auch so eine Sicherheit letztendlich, ne? Weil jeder seine Tradition hat und man guckt dann da drauf. Und
genau, also auch eine große Freiheit, den anderen ihre Religion, ihre Tradition und Religionen lassen zu können, weil man selber ja auch glücklich und zufrieden in seiner steht. Ja. Also das greift ja die eigenen Überzeugungen nicht an, dass andere es anders machen. Aber ich verstehe das, wenn es so eine Verunsicherung gibt, was ist eigentlich meine eigene Kultur, dass wenn eine andere starke Kultur auftritt, diese Verunsicherung bestärkt. Ja.
Der Zeitpunkt dieser Idee, des Entstehens dieser Idee und des Aufstellens dieses Containers, hat das was mit der Landtagswahl auch zu tun oder mit der gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklung der vergangenen Jahre, dass man gesehen hat, wir müssen mehr dafür tun, dass die Leute sich besser verstehen?
Auf jeden Fall ist das jetzt gerade dran, aber ich würde mich nicht so treiben lassen von dem, also ich will mich nicht so als Getriebene verstehen von jetzt der AfD, sondern dass es einen Ort gibt in der Mitte der Neustadt, der von Religion bespielt wird, das ist in der Gemeinde seit Ewigkeiten ein Thema. Also wir sind ja seit Ewigkeiten hier am Rand dieser großen Stadt und es gab schon zig Gespräche, ob man nicht im Neustadtcenter einen Laden übernimmt oder wie auch immer. Und jetzt gibt es eben mal die Gelegenheit. Also ich glaube, es hat auch ganz viele Wurzeln, die noch woanders hinreichen, in die Idee, ein bisschen mehr in die Mitte der Bevölkerung zu gehen und dahin, wo die Menschen sind und nicht zu warten hier in unserer schönen Oase, dass die Leute zu uns finden.
Ist das manchmal ein bisschen ein Problem von Kirche, dass Kirche wartet, dass die Leute in die Kirche kommen, anstatt dass wir zu ihnen gehen? Ich meine, es gibt ja schon auch andere Projekte, Kirche im Plattenbau und so, das gibt es ja, so ist es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen müssen die Leute ja eigentlich schon kommen in die Gemeindehäuser und Kirchen.
Das ist ein totales Problem. Und gleichzeitig kann ich das total gut verstehen, weil wir unheimlich schöne Orte haben und total schöne Formate. Und wenn man was Neues macht, muss ja auch irgendwas Altes oft dafür aufgegeben werden. Und das fällt mir genauso schwer zu sagen, weil wir jetzt das machen, fällt irgendwas, was hier bei uns in unserer wunderschönen Oase etabliert ist, weg.
Ihr habt ja, ich glaube, das war vor 2 Jahren, dieses große Tauffest gehabt am Heidesee, heißt das, glaube ich. Ist das hier in der Nähe?
Ja, das ist am Ende der Neustadt in Niedleben.
Ja. Das war ja relativ groß aufgezogen. Ich komme jetzt nur drauf, weil ja auch das eine Möglichkeit ist, zu zeigen, wir sind Kirche und wir machen ganz unterschiedliche Sachen und wir sind auch irgendwie nicht nur kompliziert und altbacken, sondern wir haben auch neue Ideen. Wie waren da die Erfahrungen damals? Kamen da auch viele Leute, die das einfach mal interessiert hat, nicht unbedingt um sich taufen zu lassen, aber um mal zu schauen, was machen die denn da? Und was es war ja dann letztendlich auch ein großes Fest, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Kaffeetafel und so weiter danach.
Genau, da waren schon sehr, sehr viele Menschen, aber da waren auch sehr viele Täuflinge. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wer da noch so dazu kam, einfach um mal zu gucken. Aber es hatte viel Aufmerksamkeit, es hat irgendwie Kirche sichtbar gemacht und Taufe sichtbar gemacht hier in Halle. Das ist ja auch ein super Beispiel, Taufe. Ne? Ist ja eigentlich total toll, Menschen im Gottesdienst in die Gemeinde hineinzutaufen. Aber für viele Menschen ist das total komisch und sie fühlen sich da nicht zugehörig oder haben das Gefühl, so gut gehören sie noch nicht dazu. Sie wollen jetzt die Taufe erstmal in einem anderen Rahmen machen, bevor sie sich in die Gemeinde trauen. Das ist irgendwie auch traurig und schade, aber das ist ja an ganz vielen Orten, warum Tauffeste zum Beispiel auch so gut angenommen werden. Das machen wir dieses Jahr auch wieder, das Tauffest. Also das wollen wir jetzt regelmäßig machen, alle 2 Jahre. Das machen wir ja mit der ganzen Region zusammen und das ist einfach super schön. Das hat mir zum Beispiel auch ganz viel nochmal gelehrt, was Taufe bedeutet. Also das war das erste Mal, dass ich und auch meine Kollegen zum Teil Menschen so ganz untergetaucht haben mit so einer Ganzkörpertaufe. Und das war für uns unheimlich stark, das zu erleben, auch als Taufende.
Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss von unserem Podcast. Und der Podcast der EKM heißt ja Gerührt und Geschüttelt. Und deshalb fragen wir auch am Ende des Podcasts immer, was hat dich in der jüngsten Zeit gerührt und was hat dich geschüttelt, durcheinander geschüttelt? Gibt's da was bei dir?
Also ich fange mit geschüttelt an, damit ich mit gerührt aufhören kann.
Okay.
Es hat mich total geschüttelt zu hören von dem Kollegen, dessen Wohnung angegriffen worden ist in Cottbus von Neonazis. Das hat mich richtig doll geschüttelt und das ist furchtbar und es tut mir unheimlich leid für den Kollegen und seine Familie. Das ist grässlich und ich hoffe ganz doll, dass die jetzt so viel Solidarität erfahren, dass sie dieses Ereignis ganz schnell hinter sich lassen können und sich davon nicht irgendwie den Mut nehmen lassen. Was mich total gerührt hat in der letzten Woche, waren 3 Beerdigungen von Leuten, die sonst gar nicht in der Gemeinde vorkommen, also auch gar keine Kirchenmitglieder sind, die Angehörigen. Und wir waren uns so fremd von der Lebenswirklichkeit, glaube ich, und wie wir den Alltag leben und so weiter. Und am Ende von jeder Beerdigung lagen wir uns so in den Armen und das fand ich so schön, weil das war so eine menschliche, große menschliche Nähe, obwohl wir ja eigentlich aus so verschiedenen Welten kamen. Das hat mich unheimlich gerührt. Und das gibt's immer mal. Das war jetzt so konzentriert in der letzten Zeit und es hat mich so bestärkt, auf das, was uns als Menschen verbindet, immer wieder hinzuweisen und daran festzuhalten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Hanna Henke, Pfarrerin in Halle-Neustadt. Ja, gerne. Danke für die Zeit und für das schöne Gespräch.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.